Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
Es ist eine Szene, die im Ukraine-Krieg immer wieder vorkommt. Soldaten sitzen in einem Transportfahrzeug, fahren irgendwo hin und dann kommt eine Kampfdrohne 12, 15 Meter oberhalb und wirft eine Granate über dem Fahrzeug ab. Die Granate explodiert und die Kampfdrohne fliegt zurück. Antonio, für die Drohne heißt das eigentlich Mission erledigt.
Ja, für die Drohnenpiloten. Für die Soldaten hingegen endet so ein Angriff normalerweise fatal. So eine Szene habe ich kürzlich gesehen, aber mit einem kleinen Unterschied. Die Granate war nicht mit Sprengstoff gefüllt, sondern mit Kunststoff. Es ist also niemand gestorben oder verletzt worden. Denn diese Szene, die hat sich nicht im Krieg ereignet, sondern bei einer Übung der NATO.
Soldaten aus der Ukraine nehmen an einer Übung der NATO im Westen teil. Was sie dabei vor allem für den Krieg mit Drohnen lernen können, erzählt unser EU- und NATO-Korrespondent Antonio Fumagalli. Ich bin Antonia Moser. Antonio, was ist das genau für eine Übung? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das war eine ziemlich große Übung, die da in Vredepeel im Westen der Niederlande stattgefunden hat. Sie dauerte über 10 Tage. Mit den ganzen Vorbereitungsarbeiten waren es gar über 3 Wochen. Es haben 450 Personen aus 22 NATO-Staaten und Partnerländern teilgenommen. Da waren natürlich viele Militärs dabei, aber auch zahlreiche Klein- und Kleinstunternehmen, besonders aus dem Tech-Sektor. Und zum ersten Mal gab es bei einer solchen Übung auch Teilnehmer aus der Ukraine. Ihr Ziel war klar, sie wollten so viel wie möglich über Drohnen und die Kriegsführung mit diesen unbemannten Flugzeugen lernen. Sie wollten aber eben auch ihre Erfahrungen von der Kriegsfront mit den westlichen Partnern teilen.
It's for both sides, to share experience and to get connections, get new technologies which are used here.
Das ist Jaroslav, einer der 3 Ukrainer, die da in Vredepeel vor Ort waren. Seinen ganzen Namen hat er uns aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt, aber er war eigentlich ziemlich offen gegenüber uns Journalisten. Er hat die meisten unserer Fragen beantwortet und er hat sich auch fotografieren lassen. Okay. Jaroslav ist in die Niederlande gekommen, weil er im Alltag ziemlich viel mit Drohnen zu tun hat. Er arbeitet fürs Innovationszentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums als Softwareentwickler.
Aha. Du sagst, er hat ziemlich viel mit Drohnen zu tun. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist er da an der Front vorne mit dabei?
Jaroslav arbeitet eigentlich in Kiew. Er arbeitet ja eben fürs ukrainische Verteidigungsministerium. Aber von Zeit zu Zeit, da verlässt er das Büro schon.
And that's why we had to make our hands dirty, so we go, I wouldn't say the front line, but very close there, and spend some time there to understand what are the main challenges. So yes,
ja, Jaroslav will die Realität mit eigenen Augen sehen und geht dann eben auch nicht direkt an die Front, aber sehr nahe an die Front, um wirklich zu verstehen, welche Probleme es dort gibt.
Und damit sind gemeint Probleme eben mit Drohnen.
Ja, dazu muss man wissen, dass die sogenannten First-Person-View-Drohnen in den ersten Monaten des Krieges eigentlich noch fast keine Rolle gespielt haben. Das sind so kleine, günstige Fluggeräte, die eigentlich für Vergnügungszwecke gedacht sind und die der Pilot normalerweise mit einer speziellen Brille steuert. Der erste belegte Abschuss einer solchen Drohne erfolgte im Juni 2022, also ein paar Monate nach dem Beginn der Großoffensive. Aber bis weit ins Jahr 2023 fristeten diese Billiggeräte ein absolutes Schattendasein. Das hat sich aber total geändert. Diese FPV- oder FPV-Drohnen sind aus dem Kriegsalltag nicht mehr wegzudenken. Ja, sie haben gar die Kriegsführung grundlegend verändert, denn sie sind fast rund um die Uhr in der Luft, diese Drohnen, und stellen damit konstant eine Bedrohung dar. Und es ist nicht ohne Grund, dass sowohl die Russen wie auch die Ukrainer gigantische Summen in die Entwicklung solcher Drohnen investieren.
Also solcher Kampfdrohnen, die dann eben auch töten.
Ja, es gibt diese Kampfdrohnen, die mit Sprengstoff bestückt werden und damit feindliche Stellungen direkt angreifen, so wie wir es eingängig geschildert haben. Ja. Dann gibt es aber auch die Aufklärungsdrohnen, die in der Regel etwas größer, ausgeklügelter und darum auch teurer sind. Diese führen zwar keinen Sprengsatz mit, und doch sind es diejenigen, die Jaroslav am meisten fürchtet.
What we identified as the biggest threat for us for the moment, they're ISR drones, because they're...
Ja, die Soldaten, die fürchten diese Aufklärungsdrohnen natürlich besonders, weil sie den Standort ihrer Stellungen durchgeben können an die Artillerie, die etwas zurückversetzt ist. Und diese kann dann mit ungleich größerer Munition zuschlagen, mit Raketen und so weiter. Und das hat natürlich eine ganz andere Zerstörungskraft als das, was eine kleine oder mittelgroße Drohne transportieren kann.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Also, es gibt diese Drohnen mit Munition, Kampfdrohnen, und dann gibt es auch Aufklärungsdrohnen. Antonio, die wichtigste Frage ist da jetzt wohl, wie bekämpft man diese Drohnen?
Ja, genau, das ist die zentrale Frage natürlich. Nur gibt es leider da kein Allheilmittel. Mhm. Die Ukrainer haben diese Aufklärungsdrohnen am Anfang mit teurer Flugabwehr bekämpft. Wenn man die Drohnen per Radar entdecken kann, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Aber es ist halt einfach extrem teuer. Diese Asymmetrie der Kosten, die kann man auf Dauer nicht hinnehmen.
You cannot in a long term use $1 million missile against 50,000 drone.
Ja, das ist ein eindrückliches Beispiel, das uns Jaroslav da genannt hat. Es macht natürlich keinen Sinn, eine 50.000-Dollar-Drohne mit einer Rakete, die $1 Million gekostet hat, abzuschießen. Auf die Länge kann das so nicht funktionieren. Also treibt man mit Hochdruck die Entwicklung von Verteidigungsdrohnen voran.
Also wie funktioniert eine Verteidigungsdrohne?
Es gibt da ganz verschiedene Techniken. Es gibt zum Beispiel Drohnen, die ein Netz abwerfen, das dann die Rotoren der gegnerischen Drohne blockieren soll. Die Ukrainer haben mir aber gesagt, dass diese Technologie nicht besonders gut funktioniert. Sie ist offenbar schwierig, das Netz im genau richtigen Moment abzuwerfen, und auch die Witterungsverhältnisse spielen eine Rolle und so weiter. Vielversprechender sind offenbar Kamikaze-Drohnen.
Also das sind Drohnen, die bei Einsatz kaputt gehen.
Ja, genau, die stürzen sich auf die gegnerische Drohne und dann stürzen dann beide ab. Das sei momentan die beste Lösung, hat uns Jaroslav gesagt. Aber auch diese Kamikaze-Drohnen sind keine Zauberlösung. Je nach Wetter können die nicht fliegen. Vielleicht sind sie auch weniger schnell oder wendig als die Drohne des Gegners. Und wenn ihnen da ein ganzer Drohnenschwarm entgegenfliegt, dann sind sie natürlich überfordert. Und nicht zuletzt geht das Gerät dabei auch kaputt. Es entstehen also auch Kosten.
Habt ihr das bei dieser Übung zu sehen bekommen? Also diese verschiedenen Drohnen, Kamikaze oder mit Netz?
Nein, das war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ja. Ich hatte mir das auch erhofft. Diese NATO-Übung, die fand ja auf einem Militärflugplatz statt. Aber aus Sicherheitsgründen konnten sie da keine Drohnen abstürzen lassen. Es waren ja hunderte Leute auf engem Raum versammelt. Da haben sie nichts riskieren wollen und natürlich auch keine unnötigen Kosten verursachen wollen. Wir haben also vor allem elektronische Kriegsführung zu Gesicht bekommen. Das ist ein anderer sehr bedeutsamer Zweig der Drohnenabwehr. Drohnen benötigen ja bekanntlich Funkverbindungen, um ihre Position zu bestimmen und Befehle zu empfangen. Und wenn man es schafft, diese Signale mit Störsendern zu überlagern oder auch zu überlasten, dann kann das Fluggerät nicht mehr korrekt navigieren. Im Fachjargon nennt man das Jamming.
Und das habt ihr gesehen?
Das haben wir verschiedentlich gesehen, da in Fredepel. Wir sind also wieder bei der gleichen Szene wie am Anfang. Drei Soldaten in einem Transportfahrzeug und eine Drohne, die sich ihnen annähert. Doch diesmal ist der Störsender aktiviert und der Drohnenpilot hat keine Chance mehr. Er verliert die Kontrolle über sein Gerät. Und bei der einen Übung haben es die Verteidiger gar geschafft, die gegnerische Drohne selbst zu landen.
Das hieße dann im Ernstfall, die Soldaten würden überleben.
Ja, diese drei Soldaten, die werden jetzt gerettet. Bei der Übung hat das recht gut funktioniert. Aber das waren natürlich sozusagen Laborbedingungen. Und zudem muss man wissen, dass sich diese Technologie rasant weiterentwickelt. So werden die Daten zum Beispiel über verschiedene Frequenzen übermittelt, damit die Störsender überfordert sind. Ein hochrangiger NATO-Vertreter, der war da auch anwesend und der hat gesagt, es sei wie ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und Verteidigern. Das gilt natürlich für die Russen genauso wie für die Ukrainer.
Du hast schon gesagt, ein Allheilmittel gibt's da irgendwie nicht. Man muss wahrscheinlich ein bisschen ausprobieren, was funktioniert. Aber was bringt denn jetzt da diese Übung? Also wenn du sagst, eben, es sind eigentlich Laborbedingungen.
Ja, im Endeffekt geht es um klassischen Informationsaustausch. Die NATO-Staaten, die profitieren davon, dass sie aus erster Hand Erfahrungen aus dem Kriegsalltag zu hören kriegen und diese dann auch in ihre Verteidigungspläne einfließen lassen können.
Und die Ukrainer, was haben die davon?
Sie profitieren vom Treffen vor allem, indem sie Einblicke in die neuesten technologischen Möglichkeiten erhalten. Das hat man sehr eindrücklich gesehen auf diesem Militärflugplatz in Vredepil. Da gab es ein riesiges Armeezelt. Das hat ein bisschen wie auf einer Techmesse ausgesehen. Da drin, wie wenn wir im Silicon Valley gewesen wären. Ganz viele Start-up-Unternehmen, die da ihre neuesten Entwicklungen angepriesen haben und gleichzeitig geschaut haben, was die Konkurrenz so macht. Einzig die vielen Uniformen haben einen daran erinnert, dass man sich ja da eigentlich auf einer NATO-Übung befindet.
Und jetzt von dieser Tech-Messe, hast du da auch ein bisschen schon gehört, was die neuesten Innovationen sind jetzt in Sachen Drohnen, was da noch auf uns zukommt?
Also eine Entwicklung, die sicher rasant voranschreiten wird, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, also Drohnen, die weitgehend autonom handeln. Aber selbstverständlich stellen sich da auch ethische und damit kriegsrechtliche Fragen, wenn nicht mehr der Mensch über den Einsatz einer tödlichen Waffe entscheidet, sondern eben die Maschine. Aber ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, wie weit man da schon ist. Es wurde uns wahrscheinlich auch nicht alles gesagt. Darum, ja, vielleicht ist man schon weiter, als es uns oder der Öffentlichkeit gesagt wird.
Aber kann man davon ausgehen, dass es dann die Zukunft, also jetzt im Ukraine-Krieg an der Front?
Es ist jedenfalls ein gegenseitiges Wettrüsten im Gang. Erst vor wenigen Wochen hat Russlands Präsident Wladimir Putin bekannt gegeben, dass die eigene Drohnenproduktion dieses Jahr um den Faktor 10 gesteigert worden sei. Die Ukraine ihrerseits hat im Februar eine eigene Drohnenstreitkraft ins Leben gerufen, die also mit dem Heer, der Luftwaffe und der Marine auf einer Stufe steht. Da wird sich noch sehr viel tun in den nächsten Monaten und Jahren. Klar ist jedenfalls, diese Büchse der Pandora, ja, die ist längst geöffnet und man wird sie wohl nie mehr verschließen können.
Antonio, herzlichen Dank und liebe Grüße nach, wo bist du eigentlich, Brüssel?
Brüssel, genau. Da ist ja das NATO-Hauptquartier.
Genau, ich sag's nochmal. Ganz liebe Grüße nach Brüssel.
Danke dir, Antonio.
Das war unser Akzent mit EU- und NATO-Korrespondent Antonio Fumagalli. Ich bin Antonia Moser und bis bald.